Unser Institut hier unten rechts zu sehen ist eine alte Gründerzeitvilla. Das ist auch sehr schön, direkt am Stadtwald. Dahinter das große Bild ist die Universitätsklinik. Weniger schön, Financial Disclosure, auf Deutsch übersetzt, du bist doch gekauft. Also Geld für Vorträge und Advisory Boards von verschiedenen Firmen. Darf ich hier berichten? Gut, ja, die virologische Sicht. Wir sehen die Viruspartikel und die verschiedenen Angriffspunkte der antiretroviralen Therapie. Das ist eine tolle Nachricht. Und ich möchte auch noch mal den Punkt unterstreichen, bevor man irgendwas über Bord wirft an Medikamenten, das haben wir ja auch in der Vergangenheit eher selten gemacht. An der Stelle würde ich mal Herrn Eggers zitieren, die Älteren unter Ihnen erinnern noch DDC. Also das ist eines der Medikamente, was jetzt nicht mehr erhältlich ist, und DDI und DVT wird auch eher selten verordnet, aber im Prinzip sind wir schon darauf bedacht, nichts in die Tonne zu kloppen, weil das ist doch eine lebenslange Therapie und je nach Lebensumständen kann es schon passieren, dass jemand in eine Resistenz schlittert, die mehrere Medikamentenklassen beinhaltet, und da ist man froh, wenn man noch alles zur Verfügung hat. Gut, also verschiedene Angriffspunkte hier dargestellt. Und was messen wir? Einmal messen wir die Plasma-RNA, also die freien Viruspartikel im Blut. Wir können aber auch hier in die Zellen gucken und da das sogenannte Provirus, Proviral DNA, untersuchen. Warum das wichtig ist, werden wir gleich nochmal darauf zurückkommen. Mir ist wichtig, wenn wir jetzt hier aus der virologischen Sicht sprechen, geht es um die Resistenzbarriere im Wesentlichen. Faktoren, die die Resistenzbarriere von Dolutegravir 3TC unterstützen. Resistenz, mal zur Klärung des Begriffs, Resistenz ist definiert als die Replikation, also Vermehrungsfähigkeit des Virus in Anwesenheit eines Medikaments. Also es muss nicht direkt die Resistenzmutation damit detektierbar sein. Ja? Replikation zuverlässig, nachweisbar, über 50 Kopien, dann muss man schon die Frage nach der Resistenz stellen. Kann man da irgendwas machen? Man muss nicht, ja, aber man kann. Also das ist schon dem aufmerksamen HIV-Behandler nicht entgangen, und er wird das sorgsamer beobachten und gegebenenfalls dann umstellen. Die Resistenzbarriere ist demzufolge logischerweise das, was die Replikation verhindert. So, was bringt, was trägt zur Resistenzbarriere bei? Das sind die Potenz des Medikaments, das ist die Verfügbarkeit, also die Pharmakokinetik, und die genetische Barriere. So, Potenz heißt, wie schnell kann ich die Viremie senken und wie wenig Blips tauchen auf. Wie hoch kann die Viruslast sein, dass ich noch einen Erfolg mit dieser Therapiekombination erreiche? Pharmakologische Barriere heißt hoher Wirkspiegel, viel Medikament verfügbar, heißt sicheren Abstand zu der mindestens nötigen Hemmbarkeit des Virus. Genetische Barriere heißt idealerweise, dass ich mindestens zwei unterschiedliche Angriffspunkte im Vermehrungszyklus des HIV habe. Und möglich sollten auch mehrere Mutationen pro Medikament für die Resistenzverhinderung vorhanden sein. So, und Resistenzkosten. Also warum sehen wir eigentlich nicht Resistenzen quasi serienmäßig? Das heißt, wenn wir Viren untersuchen, finden wir das Wildtyp, wir sehen Resistenzmutationen nur unter dem Einfluss des Medikaments. Warum ist das so? Weil diese Viren etwas dafür bezahlen müssen. Also sie bezahlen mit ihrer Fitness. Ja, die resistenten Viren sind alle weniger fit als die Wildtypviren. So, minimierte Viremie, schneller Abfall der Viruslast, analog der Vergleichstherapie. Das ist wichtig, wir haben hier eine Therapiekombination, die wird mit einer Standardtherapie verglichen. Das kann man nicht einfach so sagen, wir vergleichen uns mit, also heute könnte man sicherlich nicht in die Navier-Vergleichstherapie nehmen, das ist einfach nicht mehr State of Art. Das wird dann verhandelt mit der FDA und mit der EMA. Also da muss eine Vergleichstherapie als die Standardtherapie akzeptiert werden, dass so eine Studie auch durchgeführt und zugelassen werden kann und zur Zulassung des neuen Medikaments führt. So, dann hat man hier im Falle von Dulutegavir 3 TC verschiedene Szenarien durchgespielt und angeguckt. Wir haben eine schnelle Suppression zur nicht detektierbaren Viruslast, also unter 50. Das ist in den deutsch-österreichischen Guidelines so festgehalten. Unter 50 ist Therapieerfolg. Alles andere muss man nochmal kritisch angucken. Weniger Blips heißt, wir haben eine Viremie nachweisbar. Dann kommt die Kontrolluntersuchung und dann ist die Viremie wieder weg. Das ist Blip. Okay? So, hohe Wirksamkeit gegenüber der Ausgangsviruslast. Das heißt, die Viruslast ist gut gesenkt worden durch die Therapiekombination. Hier im rechten Bereich sehen wir die Abbildungen, die gerade schon in den Vorträgen auch zitiert worden sind. Brauchen wir jetzt mal nicht im Detail nochmal durchgehen. Bei dem zweiten Punkt, ich habe ein tolles Medikament, ich muss aber auch genug davon im Blut haben, dass es wirkt. Dafür boostern wir ja die PIs, damit da genügend vor Ort ist. Also deutlicher Abstand von der IC50, IC90, das sind Messwerte, mit denen wir die Plasmaspiegel auch quantifizieren können. Und dann Dulutegravir 3TC, das ist auch wichtig, haben eine ähnliche Halbwertszeit. Wir kennen das Problem aus den Medikationen mit Nevirapin und Efavirenz, die eine sehr lange Halbwertszeit haben. Das heißt, wenn die Patienten diese Therapien absetzen, dann kommen sie relativ sicher in einen Bereich der funktionellen Monotherapie. Diese Medikamente, Efavirenz, Nevirapin, sind sehr potent, haben aber eine geringe genetische Barriere, das heißt eine geringe Resistenzbarriere, das heißt nur eine Mutation und das ist durch. So, diese Probleme wollen wir hier nicht reinlaufen, das ist so aufeinander abgestimmt. Vielen Dank auch an Armin Rieger, der es gerade schon sehr gut erklärt hat. Also wir sehen, da schließt sich ein bisschen der Kreis. Die genetische Barriere, das ist jetzt nun mein Heimspiel, wir sehen dann hier auf der rechten Seite die zwei Angriffspunkte im Vermehrungszyklus von HIV. Also hier kommt es rein, da geht es raus, das ist gemeint bei dieser Übersicht. Und wir haben hier zwei Angriffspunkte dazu. So, jetzt muss ich mal gucken mit der Zeit, dass wir hier nicht aus dem Ruder laufen. Es gibt, wie gesagt, auch immer diskutiert eine Restwirkung von 3TC. Eine der wichtigsten Restwirkungen ist die verminderte Replikationsfähigkeit vom Virus. Das hat man in einigen Studien auch damals, wo eben weniger Medikamente zur Verfügung waren, eingehend untersucht. Ja, es ist eben die Kosten vom Virus, dass es eine Resistenz gegen 3TC machen kann, die verminderte Fitness. So, Dulutegravir 3TC, die Datenlage, das haben wir auch gerade schon auch von Chloe Orkin gehört. Wir haben eigentlich kaum ein Medikament, mit dem so viele Studien durchgeführt worden sind wie Dulutegravir. Und man sieht auch hier, das sind einmal Studien von der Firma und auch Studien, die ins sogenannte Investigator-Initiated Trials initiiert worden sind. So, und die Zusammenfassung daraus aus diesen Studien ist hier bei den Studien mit Dulutegravir sowohl als Dulutegravir 3TC-Kombination als auch mit dem Standardregime gab es keine Resistenzen. So. Gut, zur Baseline-Resistenz. In dem Rosa, hätte ich jetzt gesagt, ich hoffe, das ist politisch korrekt, sind die Studien hinterlegt, die Initiator Trials waren und wo auch Resistenzen zum Teil beobachtet worden sind. Eine große Frage, die die Italiener da sehr gut beantworten konnten, sind nämlich, welche Rolle spielt eine Kombination? In dem Falle waren es hier, sieht man das, Darunavir, Dulutegravir und auch Atazanavir mit dieser 3TC-Resistenzmutation. Damit haben wir ja virologisch gesehen eine Monotherapie mit diesen drei Substanzen hier. Und die haben statistisch genauso gut funktioniert wie die, wie man bei uns im Rheinland sagt, mit ohne Resistenz. Also da ist eine Statistik, Und mein alter Chef hat immer gesagt, wir behandeln keine Statistiken, wir behandeln Individuen, wir behandeln Patienten und wir versuchen, eine Risikominimierung zu machen. Das heißt, wenn wir eine Baseline-Resistenzuntersuchung machen, dann versuchen wir, das Risiko zu minimieren. Wir können nicht sagen, wenn der eine 3-TC-Resistenz hat, dann hat er auch da mit einem Therapieversagen zu rechnen. Hat im Prinzip jeder Patient. Wir versuchen, das zu vermeiden und versuchen eben durch die individualisierte Therapie für jeden Patienten die richtige Therapie zusammenzustellen. Da muss ich leider sagen, sind wir an der Virologie sozusagen hinten in der Nahrungskette. An vorderster Front ist da der Behandler gefragt. Der muss mit dem Patienten die Therapie abstimmen. Aber wir tun unser Wissen dazu und sagen, okay, wir können in diesem Falle diese oder jene Resistenzmutation ausschließen und daraus basteln wir dann in den Umstellungssprechstunden gemeinsame Therapievorschläge. So. Diese Studien, das hatte ich nämlich gehofft, dass die Studien auch gut erklärt waren, lässt mir eben den Raum, auch auf Real-Life-Daten zu sprechen zu kommen. Wir tun ja so, als wenn diese Zweifach-Kombinationstherapien, Darunavir-3TC oder auch Dolutegravir-3TC, etwas Neues seien, bloß weil jetzt das Medikament als eine Tablette kommt. Das ist nicht der Fall. Wir haben schon eine relativ lange Erfahrung mit Zweifachtherapien. Das ist hier eine Analyse aus der Eurosida-Kohorte. Und da sieht man, von diesen ungefähr 5000 Patienten waren 423 Patienten mit einer Zweifachtherapie und 4347 mit einer Dreifachkombination. Da sehen wir auch schon hier unsere Bekannten, die jetzt in eine Pille gepresst worden sind, Dolutegravir-3TC und Dolutegravir-Rilpivirin. Also da gibt es in der Eurosida-Kohorte durchaus schon Erfahrung. Und das ist jetzt der große Unterschied zu den kontrollierten Studien. Was wir hier sehen, was hier umrandet ist, das sind Unterschiede bei den Patienten. Das versucht man ja in einer Studie zu vermeiden. Man möchte die Patienten vergleichbar haben, um auch sicher zu gehen, okay, das, was wir da sehen, sind wirklich Unterschiede, die durch die Medikamente verursacht werden. Das ist in real life anders. Wir sehen im Wesentlichen ein höheres Alter bei den Patienten mit einer Zweifachkombination. Wir sehen Unterschiede bei den CD4-Helferzellen, die sind hier etwas höher, einfach deshalb, weil die Patienten schon länger unter erfolgreicher Therapie sind. Und auch andere kleinere Unterschiede, höhere Zeit unter Therapie. Aber der Outcome ist ungefähr gleich gut, kann man sagen. Das fasse ich jetzt hier mal zusammen. Was wir dann gemacht haben in der European Mentor School, war diese Frage zu prüfen, den Erfolg von Zweifachregimen, Zweifachtherapieregimen als Switch bei Patienten und mit nicht nachweisbarer Viruslast, also erfolgreich behandelte Patienten. Dazu haben wir diese Datenbank benutzt, die im Wesentlichen hier aus der italienischen ARCA, der schwedischen Karolinska und der deutschen Arevir-Datenbank bestehen. Insgesamt sind Daten von 70.000, mittlerweile sind es über 70.000 Patienten drin sind. Und wir haben dazu auch die Resistenzdaten, also Sequenzen von den Viren. Dann haben wir aus dieser Datenbank 623 duale und 7314 Triple-Therapien gefunden und sehen, aha, das ist das Gleiche, was wir auch in Eurosida sehen. Wir sehen Unterschiede hier im Transmissionsrisiko bei den Patienten. Wir sehen Unterschiede in den CD4-Zellen. Und wir sehen Unterschiede im Alter. Also wir haben mehr Homosexuelle, wir haben mehr ältere Patienten in dem Zweifachtherapiearm. Um das vergleichbar zu machen, haben sich die Bioinformatiker richtig ins Zeug gelegt und haben den Propensity Score bemüht, um ein Matchen der Daten zu machen. Und wie man jetzt sieht, alle Gruppen sind jetzt vergleichbar. So, dann haben wir uns angeguckt, wie ist es denn bei den neueren Zweifach- gegen Dreifach-Therapien, also nach 2010. Sehen auch hier unsere Bekannten schon wieder. Hier haben wir Darunavir-3TC, aber hier schon 3TC, Dolutegravir und hier Dolutegravir-Rilpivirin in der Datenbank drin. Insgesamt Zweifachtherapien von 480 Patienten, verglichen mit diesen 480 Daten von Dreifachtherapie-Patienten. Was man hier sieht, ich möchte mal hier kurz erwähnen, Tag 1000 Und dann haben wir immer noch 90 und 129 Patienten im Zweifach- bzw. Dreifach-Therapiearm vergleichbar. Das ist also auch, was man statistisch ganz gut auswerten kann. Und der Test of Equivalence, also sind die Daten vergleichbar? Da ist hier ein anderer Test benutzt worden, ein sogenannter TOEST, Test of Equivalence. Und das heißt hier mit anderen Worten, das ist nur eine ganz geringe Abweichung voneinander, da ist kein Unterschied. Die Daten sind vergleichbar. Ja. So, bei der Subgruppe jetzt der Integrase-Inhibitor-Patienten, Zweifachtherapie versus Dreifachtherapie, haben wir noch 179. Wir sehen wieder unsere Kandidaten, Dulutegravir-3-TC. Und das sind die Dreifachtherapiekombinationen jetzt auch wieder gematcht. Und dann sehen wir hier, und dann sehen wir hier auch die Vergleichbarkeit dieser Therapien. So, und das ist nochmal ausgerechnet. Wir sind bei 0,3% Unterschied zwischen diesen Daten. Zu Dolutegravir FDC TDF versus 3TC Dolutegravir sind leider nicht genug Daten da, dass man wirklich sicher sagen kann, da ist kein Unterschied. Das ist einfach noch von der Menge zu gering. Gut, an dieser EuroSyst Mentor School, wir wollen das im nächsten Jahr nochmal wiederholen, dass man tatsächlich mit den Daten, die Sie als Behandler generieren, zusammen mit der Virologie auch mehr erkennen und mehr machen kann, als wir bisher tun. Das soll eben diese Arbeit zeigen und auch animieren, dass wir das im nächsten Jahr nochmal erfolgreich wiederholen können. Von unserem Institut und den Kooperationspartnern möchte ich hier das Übersichtsslide zeigen und für diese European Mentor School danken. Zusammenfassen, das ist sozusagen jetzt die virologische Message. Wir kennen alle, oder die Älteren unter uns, kennen dieses Bild von 1996, geisterte viele Jahre durch die Presse und durch die Vorträge und zeigt eigentlich, ja, wir müssen mehrere Medikamente kombinieren, dass es wirkt. Wir haben uns daran gewöhnt, an dieses Dogma zu sagen, wir brauchen drei Medikamente. Und jetzt mit neuen Möglichkeiten, Dolutegravir 3TC, sehen wir ein ähnliches Modell, das postulieren wir jetzt so. Und die Daten, das, was man jetzt machen kann und soll, es gibt verschiedene Patientengruppen, aber bevor ich das sage, wollte ich jetzt nicht vergessen, Anwendungsgebiete, deshalb haben wir es vorhin extra reinkopiert. Wenn es heißt, in der Zulassung, man muss kontrollieren, ob Resistenzen da sind oder nicht, das ist ja so die Message von diesem Disclaimer hier oben, dann gilt das jetzt für diese Dolutegravir-3-TC-Kombination, das gilt aber schon für Stribild. Wann ist das gekommen, weiß das jemand? Welches Jahr? Da steht seither, steht bei diesen ganzen neu zugelassenen Medikamenten drin, dass es nicht gegeben werden soll, wenn eine entsprechende Resistenzmutation vorliegt. Also muss man auch Resistenzen testen. Wir können das bei den Naiven machen, das ist Standard. Wir können das bei den stabil Supprimierten machen, indem wir die Vorkenntnisse hier aus der Baseline-Resistenztestung beachten. Wir können das bei den virämisch und Therapievorbehandelten machen, mit bekannter Historie. Und bei den Patienten, die supprimiert sind, aber vergessen haben, wo sie herkommen, also einfach den Behandler gewechselt haben, weil der Behandler in Köln, die sind alle doof, dann gehe ich nach Bonn oder umgekehrt, die sagen dann und wissen auch zum Teil nicht ihre Vorgeschichte und dann muss man natürlich sagen, okay, wir versuchen das anamnestisch zu klären und wir gucken genau nach dieser Fragestellung M184V, also die 3TC-Mutation. Wie machen wir das? Wir können natürlich die freien Viren im Plasma untersuchen. Wir können aber auch das eingebaute Virus in den Zellen untersuchen. Das ist immer da, solange der Patient lebt. Und bisher gibt es auch keine Heilungsmethode. Ja, man kann HIV im Moment nicht heilen, bis auf Ausnahmen. Wir haben auch einen Patienten in Düsseldorf, der durch eine Knochenmarktransplantation geheilt worden ist. Aber in der Regel geht das nicht, noch nicht. Wer weiß, was jetzt an Fortschritten passiert. Aber wir können es dort untersuchen und wir können es vor allen Dingen gut behandeln. Dann habe ich mir von Gisela Kranzelbinder, an die mein ganz besonderer Dank gilt, hier das übersetzen lassen. Vielen Dank auf Hochdeutsch. Und an Sie vielen Dank für das Zuhören und freue mich natürlich auf Fragen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich finde, wenn ich Ihnen so zuhöre, muss ich sagen, das ist äußerst schade, dass Sie sich selber als am Ende der Nahrungskette titulieren, weil Sie leisten ja wirklich Arbeit, die alle hier, sowohl Behandlerinnen als auch Patientinnen, als auch alle, die im Bereich arbeiten, brauchen. Jetzt ist leider vielen Dank. Die Frage, die aufgetaucht sind in der Zwischenzeit. Ich glaube, die eine Frage haben Sie beantwortet. Two-DRs, duale Therapie, auch bei hochvirämischen Patientinnen, haben Sie, glaube ich, am Schluss gerade gezeigt, es ist kein Unterschied. Habe ich das richtig mitgekriegt?
Moment, wie war die Frage? Also zwei Two-DRs,
ja? Genau, ist die duale Therapie auch bei hochvirämischen Patientinnen wirksam, wenn keine Resistenz vorliegt?
Zeigen die Studiendaten. Es funktioniert, aber ich bin da eher auf der Seite vom Armin Rieger. Super, dass das funktioniert. Wir selber sind auch ein bisschen vorsichtig, weil man möchte ja auch nichts verschießen. Sonst hat man irgendwo ein gutes oder ein sehr gutes Medikament geschlachtet, in dem ein Patient mit einer hohen Viremie darauf eingestellt worden ist und der hat es aus irgendeinem Grund nicht geklappt. Und dann sagt man, ja, es geht ja auch nicht mit einer Zweifachtherapie. Deshalb ist es immer gut, dass man das schrittweise so macht. Aber prinzipiell ginge das, ja.
Dann erlaube ich mir noch eine Person aus dem Internet zu zitieren, die eine Frage gestellt hat. Aber ich glaube, auch diese Frage wurde beantwortet. Wie ist der virale Abfall unter Dovato in den ersten Wochen im Vergleich zu einem Standardregime?
Ja, da war hier ja auch die Vergleichsfolie und das zeigt den identischen Verlauf. Also es gab da keinen Unterschied.
Und auch hier haben wir wieder ein Abschlusswort, was ich sehr schön finde, ohne dass Sie das beabsichtigt haben vielleicht. Es gibt keinen Unterschied. Wir sehen, es ist eine tolle neue Option, die da auf uns zukommt, die bereits da ist. Wie Sie gesagt haben, die schon seit 10 Jahren eigentlich in den Datenbanken eingeht, die 2DRs. Und damit darf ich mich an der Stelle von Ihnen verabschieden hier am Podium, falls nicht noch eine Frage hier vor Ort auftaucht. Dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank an Herrn Dr. Kaiser aus Köln.